Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Ich muss Ihnen vorweg etwas erzählen, was mich ungeheuer gefreut hat an diesem Morgen. Jona hat mich mit rund um die Kirche genommen und vor das neue, neu erstandene Pfadfinderhaus geführt. Und es ist einfach unglaublich, was in dieser Woche die Jugendlichen dort geleistet haben. Sie haben wirklich ein neues Haus entstehen lassen und es hat mich ungeheuer beeindruckt. Dann hat mich noch ein zweiter Punkt beeindruckt, mindestens genauso. Vielleicht geht es einem oder anderen in der Gemeinde auch so. Ich räume unglaublich ungern auf. Aber die Fadis haben das geschafft. Und zwar haben sie ihren Kellerraum super aufgeräumt. Und das Gleiche gilt für den Dachboden. Und Jona hat mir das mit Fotos sozusagen bewiesen. Also ich finde ungeheuer, was ihr da geleistet habt. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über diese Gemeinschaft der Jugendlichen. In Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich zwei Kleingruppen befragt und ein Statistiker würde sagen, völlig unmöglich, viel zu kleine Teilnehmerzahl und repräsentativ war das auch überhaupt nicht, denn ich habe nur Leute befragt, die in einem christlichen Zusammenhang schon seit Jahren leben, also in einer christlichen Gemeinschaft. Aber mir ging es einfach darum, ein Gefühl zu bekommen, was Menschen wichtig ist, welchen Stellenwert bestimmte Fragestellungen haben. Und so habe ich meine Gesprächspartner einfach gefragt, was ist dir im Leben das Wichtigste? Was ist dir im Leben das Wichtigste? Und das war ganz interessant. Es kamen nahezu übereinstimmende Antworten. Und die lauteten zunächst einmal, das Wichtigste in meinem Leben sind mir gelingende Beziehungen zum Partner, zu Kindern, zur Familie. Und es ist ganz erstaunlich, die Familie hat auch heute noch einen sehr hohen Stellenwert, wenn es um Beziehungen geht. Und diese Aussagen decken sich im Wesentlichen mit groß angelegten Studien, die viel mehr, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Bedeutung haben. Und diese Grundaussagen, die ich eben genannt habe, also Beziehung ist eins der wichtigsten Dinge in unserem Leben, das findet sich in vielen Befragungen so wieder. Wie schwierig und verletzbar solche Beziehungen sind, wissen wir alle. Sie sind ja das Geflecht gelingender oder Gemeinschaft ist ja das Geflecht von gelingenden oder weniger gelingenden Beziehungen. Und im Verlauf des Erwachsenwerdens erweitert sich unser Horizont. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, dann berufliche Ausbildung oder Studium. Und manche dieser Beziehungen halten ein Leben lang. Ich habe die Erfahrung gemacht, je früher man in eine intensive Beziehung kommt, umso länger halten diese. Also wir haben beispielsweise in der Zeit meines Studiums, das liegt jetzt 50 Jahre zurück, hatten wir eine Beziehung, die ein Pastor initiiert hat in einer Gemeinde. Und er hatte einen Blick dafür, dass es Jugendliche in dieser Gemeinde gibt, die gut zusammenpassen und die ich zu einem Kreis zusammenführe. Er war nur einmal mit dabei, dann hat sich dieser Kreis etabliert. Und das war lange, bevor es den Begriff Hauskreis gab. Aber sowas hat sich da geformt und hält inzwischen seit 50 Jahren. Ich bin dankbar für diese Beziehung. Stabile Beziehungen bieten Unterstützung, bieten Freude, bieten ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und ich glaube, für Frauen, die ja viel kommunikativer sind als wir Männer, ist die beste Freundin einer der engsten Bezugspersonen. Ich glaube, bei meiner Frau ist das so, diese beste Freundin weiß über uns viel besser Bescheid als ich. Also so ist das nun mal. Gemeinschaft ist eine der fünf Säulen unseres Gemeindeprofils. Gemeinschaft steht heute im Mittelpunkt. Man müsste präziser sagen, christliche Gemeinschaft, denn Gemeinschaft braucht einen sinnstiftenden Mittelpunkt. Für uns ist es der gekreuzigte und auferstandene Christus, so wie wir es gerade auch im Glaubensbekenntnis besungen haben. Wir glauben an diesen personalen Gott der Vergebung, wie er uns in Christus begegnet. Das ist unsere Identität als eine auf Christus bezogene Gemeinschaft. Im Glaubensbekenntnis haben wir das entfaltet. In unserer Profilbeschreibung heißt es, tragfähige Beziehungen gehören zu den wichtigsten Grundlagen des Lebens. Das führt mich zu der Frage, was hätte Jesus auf die Frage geantwortet, was ihm Beziehung bedeutet? An einer Stelle stellt er eine ganz enge Beziehung in den Mittelpunkt, die ihm zentral wichtig ist. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Das ist eine revolutionäre und für Juden provokante Aussage aus dem Johannesevangelium. Provokant, weil hier ja die Frage nach dem Monotheismus gestellt wird. Da gibt es plötzlich zwei. Dazu müsste man gesondert predigen. Denn klar ist, Jesus redet hier nicht von seinem leiblichen Vater. Genauso wenig wie in dem Gebet, das er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Wie war denn eigentlich die Beziehung Jesu zu seinen leiblichen Eltern? War Jesus ein Wunschkind? Psychologen sagen uns, es ist nicht ganz unwichtig, ob wir von unseren Eltern gewollt sind. Also war Jesus ein gewolltes Kind seiner Eltern? Mit menschlichen Maßstäben gesprochen ein klares Nein. Die Schwangerschaft der Maria kam zur völligen Unzeit und die Rechtsprechung hätte es ermöglicht, Maria zu steinigen. Stellen Sie sich bitte Marias Position in der jüdischen Gesellschaft vor. Vorehelicher Geschlechtsverkehr, unsagbare Verachtung. Maria sagt zum Engel, der ihr verkündet, dass sie schwanger ist, wie soll das zugehen, da ich noch Jungfrau bin und keinen Mann kenne. Deutlicher gesagt, ich habe mit keinem Mann geschlafen. Und wie war das bei Josef? Er musste erst durch einen Engel, der ihm im Traum erschien, überzeugt werden, Maria nicht zu verlassen. Das Kind stamme vom Heiligen Geist. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen, denn das in ihr gezeugte Kind ist vom Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, die Menschen damals waren diesbezüglich nicht weniger aufgeklärt als wir heute. Josef fühlte sich als der Betrogene. Und dennoch, er verlässt Maria nicht. Er vertraut über alles menschliche Verstehen der Botschaft des Engels und bewahrt vermutlich Maria vor dem jüdischen Gesetz der Steinigung. Aus dem ungewollten Kind wird ein Bekenntnis und eine Einwilligung in die Vorsehung Gottes. Und heute, ich stelle mir das so vor, manches ungeplante, vielleicht auch ungewollte Kind ist in jedem Fall geliebtes Kind Gottes. Und vielleicht lernen Eltern daraus, ihr Kind als ihr von Gott geliebtes Kind anzunehmen. Vielleicht kann seelsorgerliche Hilfe hier eine Stütze sein. Diese Liebe, dieses Ja zu unseren Kindern, zu Gottes Kindern, ist die Grundlage von Beziehungen, von Beziehungsfähigkeit, die Grundlage von gelingender Gemeinschaft. Wir brauchen die Erfahrung, dass Menschen Ja zu uns sagen, dass Gott Ja zu uns sagt. Die Mutter stillt zunächst unsere elementarsten Bedürfnisse. Im Hebräischen haben die Wörter Erbarmen und Mutterschoß den gleichen Wortstamm. Barmherzigkeit ist eine weibliche Eigenschaft Gottes. Diese Liebe drängt sich nicht auf. Sie dient und sie ist treu. Diese Liebe und das unbedingte Ja zu unseren Kindern brauchen die Kinder gerade dann, wenn sie nicht unseren Vorstellungen von christlichen Normen oder unserer oder ihrer Beziehung zum Partner gescheitert ist. Da hilft ein Blick auf unseren Erlöser und seine Barmherzigkeit. Du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Diese Zusage in der Taufe gegeben, nimmt Gott nie zurück. In der Taufe ist er einen unauflösbaren Bund mit uns eingegangen. Aus dieser Gewissheit seiner unbedingten Liebe zu uns erwächst Gemeinschaft. Aus dieser Gewissheit werden wir fähig, auch Menschen zu begegnen, mit denen wir es schwer haben. Oliver hatte gerade gesagt, wie schön wäre es doch, wenn alle so wären wie ich, aber das trifft ja nicht zu. Wir sind sehr, sehr verschieden. Mir ist dabei der Gedanke hilfreich, Gott hält es ja sogar mit mir aus. Also sei geduldig. Geduld ist nicht unbedingt eine Stärke von mir. Und ja, es ist richtig, wenn wir bei der Taufe zu den Eltern sagen, durch eure Liebe soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Das ist die Grundlage, warum Vertrauen gewinnen und beziehungsfähig werden. Auch hin zu der Beziehung zu Gott. Ohne Vertrauen geht das nicht. Oliver betont das fast in jeder Predigt. Dieses Vertrauen gründet in der Liebe der Eltern. Oder andere verlässliche Bezugspersonen können an diese Stelle treten, wenn Eltern aus welchem Grund auch immer diese Rolle nicht ausfüllen können. Sabine Rückert ist eine bekannte Journalistin, die sich über viele Jahre mit Kriminalfällen befasst hat. Sie wurde gefragt, wie wird ein Mensch böse? Und sie antwortet, das Böse findet meistens nicht von sich aus dem Inneren des Menschen heraus. Es braucht bestimmte Auslöser. Oft liegen die in einem biografischen Drama begründet. Nachgefragt, einem Drama mit sozialem Umfeld, im sozialen Umfeld? Sie, genau. Ein Mensch, der in seinem Leben gut behandelt worden ist, wird in der Regel nicht bösartig. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber mir persönlich sind bisher kaum welche begegnet. Das sagt die langjährige Gerichtsreporterin mit dem erfolgreichsten Podcast zu diesem Thema Kriminalität. Also was wir brauchen, sind Menschen, die Ja zu uns sagen, ganz konkret. Lassen Sie uns nochmal auf Jesus schauen und wie er Gemeinschaft gelebt hat. Von seiner Beziehung zu seinem leiblichen Vater wissen wir so gut wie nichts. Praktisch auch nichts von seinen Brüdern. Vermutlich waren es 4 oder 5 und 2 Schwestern. Das ist eigentlich schade, dass wir darüber so wenig wissen. Wir wissen von den 12 Jüngern, die ihn begleiten. Das war der engere Kreis. Eine besondere Beziehung hatte Jesus wohl zu dem Jünger Johannes, den Jesus lieb hatte, so heißt es. Und dem er am Kreuz die Sorge für seine Mutter anvertraute. Auch sehr menschlich, dieser Jesus. Manche mögen wir eben in besonderer Weise. Es gab Petrus, der mit seiner Frau ein Haus in Kapernaum besaß. Aus dieser Ehegemeinschaft ruft ihn Jesus heraus. Folge mir nach, ich will dich und deinen Bruder Andreas zu Menschenfischern machen. Das ist schon ein sehr spezieller Typ, dieser Jesus, der Menschen aus seinen familiären Bindungen herausruft. Dazu begeben wir uns jetzt zu Jesus in einen Innenhof und hören zu. Er sitzt in einer großen Gruppe von Menschen, die ihm zuhören. Seine Familie ist auf der Suche nach ihm. Von der Mutter ist da die Rede, von Brüdern und Schwestern. Ganz offenbar hat Maria Sorge um ihren etwas eigenwilligen Sohn, diesen Wundertäter und diesen Heiler. Jesus hat sich offenbar von seiner Familie entfremdet. Sie versteht ihn nicht. Und die Brüder wollen ihn sozusagen einfangen und wieder mit nach Hause nehmen, nach Nazareth, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und so kommt es zu einem kleinen Zwischenfall. Wir hören.
Da. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Liebe Gemeinde, bei dieser Antwort muss man schon ein bisschen schlucken. Zimperlich geht er mit seiner Familie, dieser Jesus, nicht um. Und die Abfuhr, die er vor allem Maria hier öffentlich erteilt, war damals noch viel mehr als heute schon eine gehörige oder besser ungehörige Respektlosigkeit gegenüber der eigenen Mutter. Allerdings darf man anfügen, dass Jesus trotz aller schroffen Worte wohl nie mit seiner Familie gebrochen hat. Zumindest Jakobus, einer seiner Brüder, ist später eine wichtige Person der urchristlichen Gemeinde geworden. Und da ist Maria, seine Mutter, die immer in seiner Nähe war, nicht zuletzt ganz zum Schluss, als man ihn begräbt. Am Kreuz vertraut Jesus dem Apostel Johannes seine Mutter an. Eins wird uns, so glaube ich, klar. Die Bindung an seinen himmlischen Vater ist für Jesus die zentrale Beziehung. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Und er setzt sein Leben für uns ein, um uns zu befreien von allem, was uns von ihm, unserem Vater, trennt. Durch ihn sind wir eine mit Gott versöhnte Gemeinschaft. Das ist unsere Identität. Liebe Gemeinde, wir feiern heute das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Oder etwas theologischer formuliert, wir sind Teil des Leibes Christi. Das betonen wir heute. Hier geschieht für mich in einer besonderen Weise Beziehung zu Jesus Christus und untereinander. Er schenkt uns sich in Brot und Wein. Er ist in besonderer Weise in der Feier des Abendmahls gegenwärtig. Und in Jesus Christus sind wir verbunden mit dem Vater, mit Gott. Wunderbar kommt diese Verbundenheit im nachfolgenden Predigtlied zum Ausdruck, das Adeline Arendt uns ausgesucht hat und für uns singt. In Klammern auf meinen Wunsch. Was für ein Gott, der hoch im Himmel thront und der sich klein macht, bei uns wohnt. Ich fange noch mal an. Was für ein Gott, der hoch im Himmel thront und der sich klein macht, bei uns wohnt und in Gemeinschaft mit sich ruft und nie als hoffnungslos einstuft. Ein Gott, der nicht unnahbar bleibt und uns immer sieht, auch wenn er schweigt, der mit uns feiert, mit uns lacht, über uns wacht. Diese Zusagen und die Gemeinschaft mit ihm und seinem Sohn feiern wir als seine Kinder. Amen.